SRF 1. Regional, diagonal.
Die Sendung geht heute hoch raus. Basel wächst in die Höhe und streitet um die Frage, wie hoch ist zu hoch? Statt Hochhäuser überall ein Stock mehr, würde es auch tun, meint eine neue Studie aus Zürich zum Thema. Und hoch raus fährt die slowenische Skirennfahrerin Tina Maase auf Schweizer Stöckelski. Regional, diagonal, heute vor allem vertikal, am Mikrofon Gaudenz Wacker. Basel gilt als Architekturstadt von der Schweiz. Wichtige Architekturbüro haben dort ihren Sitz, alle voran Herzog und de Meuron, die weltweit tätig sind. Die beiden Star-Architekten bauen auch zu Basel selber. Unter anderem zwei grosse Prestige-Bauten, das neue Messezentrum und der Rostturm. Die Gebäude sorgen im Moment allerdings für Diskussionen wegen ihrer Grösse. Basel debattiert über das Bauen in die Höhe und Herzog und de Meuron müssen sich dabei auch scharfe Kritik fallen lassen. Dieter Kohler.
Quer über den Messeplatz bauen Herzog und de Meuron eine neue grosse Messehalle, Eröffnung in 3 Monaten. Richtung in die Höhe geht es dann in 2 Jahren. Dann steht der neue Rostturm, Hauptsitz vom Pharma-Multi und mit 178 Metern das höchste Gebäude der Schweiz. Der Karl Fingerhut, früher noch mal zu Basel Kantonsbaumeister, mag sich aber nicht recht freuen auf diesen Turm. Das ist einfach zu hoch und...
Zu monumental, zu aggressiv. Es ist dann Basel beim Rostturm und nicht mehr Basel beim Münsterturm.
Es sei falsch, so nah an der Kleinbasler Altstadt und direkt am Rhein 178 Meter in die Höhe zu bauen.
Und in dem Fall, meine ich, wird ein monumentales Gebäude mit einer Maßstäblichkeit, wo es in dieser Aggressivität in Basel nicht gibt, eingefügt. Und der ganze Rest wird klein.
Die Kritik ist hart. Vor allem auch, weil Fingerhut und Herzog de Meuron sich persönlich kennen. Sie sind eine Generation auseinander. Und dass der pensionierte Kantonsbaumeister jetzt reinredet, empfindet Architekten als unsachlich. Der Karl Fingerhut Miechi, so der Jacques Herzog, der Fehler, das Haus nur von aussen zu bewerten.
Ich weiss ja nicht, wie das Gebäude aussieht im Inneren. Ich weiss zum Beispiel nicht, dass das Gebäude Innenleben anbietet, was es noch gar nie gegeben hat im Hochhaus, wo eine Art der Öffentlichkeit hat, die neuartig ist und extrem spannend ist.
Und sowieso, nur auf der Höhe herumreiten, sie gibt es einfach.
Das Gebäude wird zusammen mit anderen Gebäuden, die entstehen, die Stadt verändern, aber ich glaube in einer sehr interessanten Art und Weise, weil Basel ist ein sehr begrenztes Territorium, wie die Schweiz im Gesamten auch. Und der Verdichtungsprozess, der Urbanisierungsprozess, der ist wichtig, dass man den modellhaft angeht. Aber es wäre völlig falsch, wenn man würde jetzt hier mit so einfachen Schlagwörtern, wenn etwas einfach gross ist oder neu ist, dass man das von vornherein ablehnt.
Der Jacques Herzog wirft dem Karl Fingerhut Populismus vor. Der schmunzelt und meint, ein bisschen Übertreibung sei bei seiner Kritik schon dabei.
Natürlich, klar, aber das muss man ja, weil ich meine, die Diskussion hat gar nicht stattgefunden. Ja.
Und jetzt findet sie statt. Die Diskussion über Vor- und Nachteile von Hochhäusern. Der Karl Fingerhut ist der Eisbrecher. Bis jetzt hat es in Basel niemand gewagt, die Star-Architekten oder auch der Pharma-Multi so direkt zu kritisieren. Der Jacques Herzog schaut dieser ganzen Hochhausdiskussion aber gelassen entgegen. Zu Basel sei die Stimmung weiterhin gut, auch für gewogte Architekturprojekte.
Ich glaube, dass Basel sehr ein offenes Klima hat und sich sehr stark freut, auch, dass in dieser Stadt auch Veränderungen werden passieren, die dieser Stadt auch neue Möglichkeiten geben. Es wäre schade, wenn hier negative Stimmen, die jegliche Veränderung ablehnen, würden eine Mehrheit haben. Aber wir sehen da überhaupt keine Anzeichen dafür.
Basel bekommt mit dem Rostturm das höchste Haus der Schweiz. Im Moment baut man noch am Fundament und die Hochhausdiskussion läuft unter Fachleuten. Mit jedem Stockwerk, wo man dann aber sieht, wird die grundsätzliche Frage dann auch in die Bevölkerung getragen.
Die Schwierigkeit bleibt die gleiche. Wie gewinnt man in den engen Städten den Raum für neue Wohnungen, wenn nicht in Hochhäusern? Eine Alternative hat diese Woche die Zürcher Hochschule für Wirtschaft in einer Studie vorgeschlagen. Ihr Rezept heisst aufstocken. 1 oder 2 Stöcke mehr in ganzen Quartier, das bringe ich mehr als einzelne Hochhäuser. Der Michael Hiller hat mit dem Studienautor, Peter Ilg, geredet.
Die Erkenntnis von dieser Studie, Peter Ilg, ist ja einigermaßen banal. Also wenn man höher baut, hat es mehr Platz.
Ja, das ist so. Wir sind aber beeindruckt gewesen, wie viel Volumen das bringt. Wir haben es für das Beispiel Zürich und Basel gerechnet. Wir haben gesehen, dass wenn wir in der zentralen Innenstadt ein Geschoss aufbauen würden, dass man die ganze Wohnbevölkerung von Bülach könnte in das zusätzliche Geschoss hineintun. Und das ist schon ein beeindruckendes Volumen, das hier geschaffen werden kann.
Also das Volumen ist grösser, als wenn man punktuell Hochhäuser baut?
Das ist eindeutig so. Wenn man auf so einer grossen Fläche nur ein Geschoss aufbauen kann, bringt das wesentlich mehr, als wenn man in einer Stadt zwei, drei Monolithen anstellen kann, die vielleicht 10 oder 20 Stück höher sind.
Wie ist es denn bei den Hausbesitzern? Da muss ja ein ganzer Strassenzug eigentlich einverstanden sein, dass man die einzelnen Häuser aufstockt. Es macht keinen Sinn, nur ein Haus aufzustocken oder ein paar und ein paar nicht.
Grundsätzlich ist es möglich, dass jeder Hauseigentümer sein Haus aufstocken kann. Dann ist er unabhängig, wenn das mal von der Bau- und Zonenordnung zugelassen würde. Was aber vor allem in der Stadt Zürich ein Problem ist, ist, dass 40% der Häuser im privaten Eigentum sind. Und dort hat es wahrscheinlich einen gewissen Teil von älteren Eigentümern, die nicht gerade die Zeit oder die Energie haben, um so ein Bauprojekt anzureissen. Obwohl es nach unserer Berechnung profitabel wäre.
Also es lohnt sich effektiv, ein altes Haus aufzustocken, wäre es nicht ökonomisch sinnvoller, abbrechen und neu bauen?
Ich glaube, das kommt sicher auf den Zustand der Liegenschaft drauf an. Wenn es ein total verwahrlostes Haus ist, ist das sicher eine valable Überlegung, dass man abbricht und neu baut. Es ist aber durchaus auch denkbar, dass eine Aufstockung gemacht wird. Man muss einfach aus statischen Gründen muss man nachher einen Lichtbau drauf tun. Also man kann nicht mehr Beton drauf tun, sondern man muss eine Holzkonstruktion drauf tun. Aber die Holzkonstruktionen haben sich sehr bewährt.
Sie haben ganz am Anfang erwähnt, Innenstadt, das ist attraktiv. Innenstadt ist auch Altstadt, dort geht es natürlich nicht.
Das ist so. Also unsere Berechnungen haben natürlich die ganze Altstadt und die ganzen denkmalgeschützten Gebäude ausgenommen, sondern es sind typischerweise halt die Blöcke aus den 30er, 40er, 50er Jahren, die zu dem zusätzlichen Volumen führen würden, wenn man dort dürfte, nach Bau- und Zonenordnung dürfte aufstocken.
Das ist jetzt mal eine Studie, ein Denkmodell. Wie ist das mit der Realisierbarkeit? Kommt das einmal?
Ich glaube, der Bevölkerungsdruck ist da, die Schweiz wird weiter wachsen. Ich glaube, von dem her hat das Konzept, die Idee schon eine Chance. Was man aber muss sehen, ist, es ist nicht etwas, das in einem Jahr, zwei umgesetzt ist. Die erste grosse Zeitachse ist die Bau- und Zonenordnung, die revidiert werden muss. Die werden je nach Stadt alle 15 Jahre revidiert. Und dann nachher, wenn es zugelassen ist, braucht das 10 bis 15 Jahre, bis es so Zonenordnungen nachher umgesetzt werden.
Der Studienautor Peter Ilg von der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Die Genfersee Region boomt seit Jahren. Ein wirtschaftlicher Honigtopf, aber auch ein für Kriminelle. Allein im letzten Monat hat die Genfer Polizei 800 Einbrüche registriert. Die Einbrecher sind professionell organisiert. Ihre Raubzüge starten sie häufig von kleinen Hotels aus, einen an der Grenze zu Frankreich, und nutzen so die französischen Gesetze aus. Patrick Müllhauser.
Seit 20 Jahren müssen in Frankreich die Hotelier keinen Ausweis mehr verlangen von ihren Gästen. Konsequenz, gerade in kleinen, billigen Hotels in Frankreich, wo zum Teil nicht einmal mehr jemand am Empfang steht, können die Einbrecher, die in der Schweiz einen Einbruch planen, mehr oder weniger anonym ein- und ausgehen, erzählt ein französischer Polizist im Westschweizer Fernsehen.
Ce sont des hôtels dans lesquels on entre et on sort le plus librement du monde. Tout juste, il y a une petite caméra de surveillance à l'intérieur du hall. Donc, on a un individu qui loue une chambre et en fait, c'est cinq de ses camarades qui viennent l'occuper.
Zum Teil schlafen 4 bis 5 Einbrecher im gleichen Zimmer. Grössere Hotels oder Hotelketten registrieren zwar meistens ihre Kundschaft, aber auch hier wird oft nicht näher hergeguckt. Schliesslich seien sie nicht Polizistin, sind die Hotelbesitzerin in Anmas. Ob ein Ausweis echt sei oder nicht, können sie nicht beurteilen.
Après, voilà, on n'est pas de la police, donc on n'a pas les moyens de vérifier les informations. Moi, on me donne une pièce d'identité, elle est vraie, elle est fausse, je prends celle qu'on me donne.
Die lasche Haltung der Franzosen ärgert den Genfer Justizdirektor Pierre Maudet. Für Genf sei die grenzübergreifende Kriminalität ein grosses Problem, schimpft er in Sendung Forum vom Westschweizer Radio.
Et ça nous pose le problème aujourd'hui d'avoir très clairement cette criminalité de type cambriolage, sérielle, organisée, transfrontalière, qui utilise ses bases arrières.
Er versteht nicht, warum die Hotelier in Frankreich, nicht wie in der Schweiz, Informationen über ihre Gäste an die Polizei müssen liefern.
Ce qu'on a de façon générale en Suisse n'est pas forcément valable en France.
Der Pierre Modet hat sich sogar bei eidgenössische Justizdirektorin, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga, gemeldet. Sie soll ihrem französischen Amtskollegen Feuer unter dem Vödel machen. Die französischen Hotels sollen ihre Gäste automatisch bei der Polizei melden müssen.
La raison pour laquelle j'ai demandé à Madame Sommaruga d'interpeller son homologue français pour faire en sorte que, au moins dans la région genevoise, les hôteliers appliquent ce que nous faisons nous en Suisse, à savoir annoncer systématiquement l'identité des personnes qui résident dans leurs établissements.
Ironie vom Schicksal, Genf verdankt sie Reichtum, wo Diebesbanden im grossen Stil anzieht, zum Teil der Privatbanken. Aber gerade Banken sind beim Thema automatischer Datenaustausch bekanntlich Kindervorbilder. Wenn es darum geht, französische Steuerzahler zu melden, die ihr Geld auf Genfer Banken verstecken. Vielleicht müsste der Genfer Justizminister auch deswegen mal beim Bundesrat Vorstellung kommen.
Die Schweizer Skifahrer brillieren diesen Winter nicht wirklich, aber die Schweizer Skibauer, die dürfen jubeln. Einmal die Firma Stöckli mit Hauptsitz Zwolhausen im Kanton Luzern. Sie ist die einzige Skifabrik im Land. Auf ihrer Bretterfahrt Slowenin Tina Maase von Erfolg zu Erfolg, stramm in Richtung Gesamtweltcup-Sieg und ist so eine starke Werbeträgerin fürs Familienunternehmen. Eine kleine Firma im Luzernischen mischt im grossen Skizirkus mit, Mirja Meisner.
Auf der Werkbank und in der grossen Presshöfe von der Stöckli zu Malters bei Luzern werden alle Jahre 50'000 Paar Ski zusammengebaut. In der Halle schmeckt es nach Leim, Farbe und Holz. An der Wand hängt ein grosses Plakat von der Tina Maase mit den Stöckli-Ski in den Armen. In der Top-Liga vom Skisport dabei zu sein, das sei wichtig, sagt Benny Stöckli, der die Firma in dritter Generation führt. Aber es ist auch ein teures Engagement für die Firma mit den 250 Angestellten um einen Umsatz von 60 Millionen Franken.
Ja, wir investieren etwa 3 Millionen im Jahr. Oder in Jahr.
Das Stöckli mit den grossen anderen Marken kann mithalten, wäre ohne Weltcup und der Werbung, wenn eben eine Tina Maase ihre Skikamera hat, kaum möglich. Aber man hat auch dafür gesorgt, dass der Tina Maase ihren Erfolg der Firma nicht ans Lebige geht.
Wir haben mit der Tina Maase, wie das üblich ist, ein Fixum abgemacht und dann kommen Prämien dazu. Und wir haben es mit ihr so können lösen, dass man dort natürlich auch noch oben abgesichert ist und dass es da nicht irgendwie in Dimensionen ausartet, die für uns nicht mehr tragbar wären.
Alle Erkenntnisse aus den Rennski gehen direkt in die Produktion rein von den Serienmodellen für einen normalsterblichen Skifahrer. Mehrere hundert Franken kostet die Produktion von einem Paar Ski. Mehr in Detail will er nicht. Man setzt sie auf Schweizer Qualität.
Wertmässig ist es 95%, die wir so eigentlich in der Schweiz produzieren. Und dort haben wir auch das Swissmade-Label drauf natürlich. Das ist für uns sehr ein wichtiger Verkaufsfaktor auch. Und darum ist auch für unseren Standort Schweiz in Zukunft nicht zu diskutieren. Wir werden daran festhalten.
40% der Ski gehen in Export in 36 Länder. Und dass das Geschäft weiter floriert, da ist der Benny Stöckli zuversichtlich. Wie so viele andere auch, setzt er auf China.
Das braucht jetzt einfach dort sicher noch ein paar Jahre, bis die Infrastrukturen da sind, bis die Mittelschicht sich dort dann eigentlich ein paar Ski auch leisten kann. Und dann wird der Markt dort sicher zunehmen.
Aber auf Ski allein setzt auch Stöckli nicht. Für den Sommer produzieren die Wollhusener auch Velo und ein E-Bike.
Und so kurft Tina Maase in ferner Zukunft nach ihrer Skirennfahrerinnenkarriere ja vielleicht auf einem Stöckli E-Bike die Hänge ab und auf. Regional Diagonal steht nächste Woche wieder am Start. Gleiche Zeit, gleicher Sender. Verantwortlich heute der Roman Portmann und am Mikrofon der Gauden Zwacker.
Regional Diagonal. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.